noch für den Marc und dann freue ich mich auf die Predigt des Hauptpraktikanten Marc. Herr Jesus, danke für Stärkung und Ermutigung schon bis hierhin. Und ich möchte dich bitten, dass du den Marc jetzt ganz neu segnest und dass er Worte zu uns redet, Worte zu uns spricht, die unser Herz berühren und die unser Leben verändern. Dass wir nicht nur nette Worte hören, sondern dass das, was wir hören, dass es eine Auswirkung hat auf unser Leben. Vielen Dank dafür. Amen.
Amen. Wisst ihr, es gibt viele Sachen, wo ich mir denke, wie konntest du das machen, Gott? Wie hast du diese Dinge so in die Wege geleitet? Und ich erkenne, dass das Gottes Wege so viel höher sind als meine Wege. Seine Gedanken so viel höher sind als meine Gedanken. Er hat manchmal Dinge vorbereitet und dann sind sie später offenbar geworden, wo ich dachte, boah, das kriegt nur Gott hin. Das könnte ich nie. Das kann nur Gott tun. Aber unabhängig davon, ob ich irgendwie begeistert bin von der Bibel, ob ich sie verstehe oder nicht, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Amen. Ich habe diese Predigt heute genannt, Wunder oder Wundern. Glauben wir noch an Wunder oder wundern wir uns nur noch? Wundern wir uns darüber, dass sie ausbleiben oder nicht mehr sind? Sind Wunder etwas, was ausschließlich für die Bibel gedacht ist, für die Zeit der Bibel, in der sie geschrieben wurde, für die besonderen Menschen, die da waren? Oder hat es vielleicht doch was mit mir und dir zu tun? Ich bin davon überzeugt, dass die Bibel und alles, was darin berichtet ist, dass es das Wort Gottes ist. Dass Gott sich gedacht hat, Marc, es ist wichtig, dass du das hast, dass das aufgeschrieben ist für mein Leben. In Römer 1, Vers 16, ich glaube, das ist ein sehr bekannter Vers, heißt es, Paulus schreibt das, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. In der Bibel findest du, oder durch die ganze Bibel hindurch, findest du einen roten Faden. Und dieser rote Faden, er zeigt auf eine einzige Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und dieser Jesus, er hat uns diese Botschaft gebracht, von der Paulus hier schreibt. Er hat uns diese Botschaft gebracht, von der er sagt, dass es die Kraft Gottes ist. Es sind nicht nur Buchstaben, schwarze Buchstaben auf weißem Papier, dass Leute sich mal ein bisschen weiterbilden können irgendwie, sondern das, was hier geschrieben steht, das hat das Potenzial, göttliche Kraft zu entfalten. Amen. Göttliche Kraft zu entfalten in meinem und auch in deinem Leben. Daran glauben wir. Das Wort Gottes, die Botschaft von Jesus, das Evangelium, es ist eine Kraft Gottes. Oft, wenn ich das Neue Testament lese, bin ich sehr, sehr begeistert an manchen bestimmten Stellen. Und zwar an Stellen, wo Dinge geschehen, die ich mir nicht erklären kann und darüber hinaus, die sich die Wissenschaft nicht erklären kann, die einfach so geschehen sind und der Mensch muss eigentlich zugeben, das war ein Handeln Gottes. Das sind Wunder, wenn Wunder geschehen. Etwas, was dem Menschen unmöglich ist, was wir selber aus eigener Kraft nicht tun können, mit aller Kunst, mit aller Erkenntnis und Wissenschaft und was auch immer. Gott tut etwas und das nennt sich Wunder. Es geschehen abgefahrene Wunder in der Bibel, wie ich finde. Kranke Menschen wurden geheilt. Menschen, die unter dem Einfluss des Teufels standen, wurden frei. Brot und Fisch wurde vermehrt, sodass Tausende satt wurden. Und tote Menschen wurden wieder zum Leben erweckt. Wow, das begeistert mich. Ich denke, wow Gott, dir ist wirklich nichts unmöglich. Du kannst alles tun. Dir ist alles möglich. Wenn ich das so lese, bin ich auf der einen Seite sehr, sehr begeistert. Ich denke, wow, cool, an was für einen Gott glaube ich. Hey, was ihm möglich ist. Mann, ist das doch Wahnsinn. Auf der anderen Seite entsteht in meinem Herzen, und vielleicht kennst du das auch, eine tiefe Sehnsucht, das auch zu erleben. Wo ich mir denke, Gott, du hast das damals getan, zur Zeit der Bibel. Und ich glaube daran, dass du es heute auch noch tust. In mir entsteht eine Sehnsucht, dass ich sage, Gott, deine Kraft, die hat doch nicht nachgelassen. Du bist doch nicht ein alter Opa geworden und kannst nicht mehr so wie früher vielleicht, sondern deine Kraft ist immer noch dieselbe, wie sie damals war. Du bist immer noch fähig und du kannst immer noch Wunder tun. Und diese Sehnsucht in mir ist nicht etwas, was einfach entsteht, sondern das Wort Gottes, sie ruft sie hervor. Ich lese dir einen Vers vor, Johannes 14, Vers 12, und das sagt Jesus. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Jesus sagt das. Das ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht hatten und, oder ich mir ausgedacht habe und mir denke, hey, das wäre toll, das zu erleben. Dass Gottes Kraft durch mein Leben in das Leben von anderen wirkt. Sondern Jesus verspricht es. Das ist eine Verheißung, die er gibt. Er sagt, ich gehe zum Vater, aber wisst ihr was? Ihr werdet die Dinge tun, die ich getan habe. Und das schließt auch die Wunder mit ein. Und ihr werdet sogar noch Größeres tun. Was für eine wunderbare Zusage, oder? Diese Zusage, die wir gelesen haben, sie gilt dir. Das will ich dir heute Morgen sagen. Deinem Nachbar rechts neben dir, deinem Nachbar links neben dir und auch dem Pastor und dem Praktikanten und allen, die an Jesus Christus glauben, diese Zusage, sie gilt dir. Gott hat das, Jesus sagt es zu dir. Ich habe eine Frage. Wer von uns würde sagen, dass er oder sie genau das, wovon Jesus hier spricht, in seinem Leben schon erlebt? Und sagt, boah, Marc, frag mich einmal, ich erzähle dir von 20 Wundern, die ich in der letzten Woche erlebt habe. So, ja? Wer von uns würde sagen, er erlebt das? Ich für meinen Teil, und ich denke, es wird dir ähnlich gehen, erlebe das noch nicht in dem Maße, wie die Verheißung Jesu es aussagt. Ganz ehrlich, ich wünschte, den Mut zu haben, wenn ich so an die Geschichte denke, wo Jesus Brot und Fisch vermehrt und so viele Leute satt werden. 5 Brote, 2 Fische. Ich wünschte, ich könnte in McDonald's reinlaufen, mir 5 Big Macs und 2 Cheeseburger zu bestellen, anfangen das an die, dem Herrn dafür zu danken und das anfangen an die Leute zu verteilen und alle in diesem Edelrestaurant würden satt werden, ja? Und alle würden, boah, wie ist das möglich? Wir haben alle Big Macs gekriegt und Cheeseburger, wir sind alle satt und es ist noch super viel übrig geblieben. Dann kommt der Restaurantmanager angerannt und sagt, ey, was ist los mit dir? Ich mache keinen Umsatz hier, geh weg. Und so, ne? Und ich stehe dann auf und predige zu den Leuten und sage, Gott hat ein Wunder getan. Er hat dich versorgt. Du komm zu Jesus, gib ihm dein Leben. Ich sage dir, ich wünschte, ich hätte diesen Glauben. Aber wenn ich ehrlich bin, dann habe ich ihn nicht. Dann gibt es Dinge, die mich daran hindern, so etwas zu tun. Es gibt etwas, das nennt sich Menschenfurcht. Es gibt etwas, das nennt sich Bedenken. Ich soll etwas tun, was für meinen Verstand überhaupt nicht logisch ist. Wie soll das passieren? Ich habe doch nur 5 Burger oder 7 Burger und davon soll ein ganzes Rest. Es geht doch gar nicht. Ich wünschte, ich hätte diesen Glauben, so wie Jesus ihn hatte. Und wenn es dir ähnlich geht, dann könnte man doch sagen, dass wir in einem kleinen Dilemma stecken, oder? Auf der einen Seite sagen wir hier, das Wort Gottes, daran glauben wir. Und derselbe Gott, der da gewirkt hat, er wirkt auch heute noch. Und er hat Wunder gewirkt und er wird es heute noch tun. Und wir haben die Verheißung von Jesus bekommen. Auf der anderen Seite klafft das ein wenig auseinander. Unsere Realität und das, was die Bibel uns sagt, oder? Wir stecken in einem kleinen Dilemma. Wir glauben daran, dass Gott uns gebrauchen möchte, um seine Kraft und Herrlichkeit sichtbar zu machen und Menschen zu retten und zu heilen. Davon bin ich überzeugt. Und auf der anderen Seite erleben wir wenig davon. Also, wie sollen wir nun damit umgehen? Was machen wir? Was wäre ein Lösungsansatz? Wie kann man dem begegnen? Wo finden wir Antwort für unsere Fragen, die dieser innere Konflikt vielleicht auslöst? Ich weiß, was das Beste ist, was wir tun können. Willst du wissen, was? Ich bin fest davon überzeugt, dass es immer noch das Beste ist, glaubensvoll das Wort Gottes aufzuschlagen und zu schauen, Gott, was hast du da getan? Wie hast du da gewirkt? Daran will ich mich orientieren. Ich will mich nicht leiten lassen von meiner Menschenfurcht, nicht leiten lassen von meinem Verstand, der mich so oft begrenzt, sondern Gott, ich will in dein Wort schauen und ich will dennoch glauben und dennoch beten und dennoch handeln auf dein Wort hin. Ich möchte mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Die finden wir in der Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 8 werden wir gleich gemeinsam Stück für Stück durchgehen. Das Setting ist folgendes. Jesus ist nicht mehr unter seinen Jüngern. Er ist aufgefahren zum Himmel. Die Jünger haben Pfingsten erlebt. Der Heilige Geist wurde ausgegossen auf sie und sie haben angefangen in anderen Zungen zu reden. Und Petrus steht auf und er predigt und 3000 Menschen bekehren sich. Und genau nach diesen krassen Ereignissen starten wir mal in Apostelgeschichte 3, Vers 1. Da heißt es, eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Petrus und Johannes, sie halten fest am Gebet im Tempel. Sie gehen weiterhin einer guten Gewohnheit nach. Ich meine, warum im Tempel ist da der Empfang besser? Weißt du, kennst du das mit deinem Handy, wenn du keinen Empfang hast, dann läufst du überall rum, hey, wo ist hier? Ich muss eine WhatsApp verschicken oder was auch immer. Hey, warum geht ihr zum Tempel? Ich glaube, ihnen war sehr, sehr wohl bewusst, dass sie von überall aus hätten beten können. Ob im Tempel, da wo sie Gottesdienste gefeiert haben, ob bei sich zu Hause oder auf der Arbeit oder sonst wo, überall hätten sie beten können. Aber sie entschieden sich, hey, wir waren das irgendwie so gewohnt als Juden. Wir sind in den Tempel gegangen zu Gott und sie halten fest an ihrer Gewohnheit. Sie sagen, jetzt bin ich vielleicht frei vom Gesetz, ich muss auch irgendwie nicht mehr beten gehen, aber ich will es tun. Ich will dahin gehen, wo sich das Volk versammelt und ich will zu meinem Gott beten. Sie sind auf dem Weg zum Gebet. Sie möchten gemeinsam beten. Und dann lesen wir weiter ab Vers 2. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die Schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Gebet. Und auf diesem Weg begegnen sie einer Person, ein Mann, der von Geburt an gelähmt war, wird an einem Tor abgesetzt. Noch nie hat er auch nur einen einzigen Schritt in seinem Leben alleine tun können. Eine furchtbare Vorstellung, oder? Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du morgens aufstehst und die ersten Schritte so ganz verpennt ins Badezimmer tust, ob du darüber nachdenkst, Gott, danke schön, dass ich Beine habe, die mich dahin tragen und ich mich wieder frisch machen kann. Ich persönlich, ich denke da nicht viel drüber nach, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht, dass ich mich bewegen kann. Aber dieser Mann, es wird uns davon, er noch nie in seinem Leben hat er einen Schritt getan. Von Geburt an war er gelähmt. Von Geburt an war er abhängig von Menschen, war abhängig davon, dass Leute ihn nehmen und ihn anheben und irgendwo hintragen. Und so auch hier. Irgendjemand, vielleicht seine engen Freunde, irgendwelche Bekannte, Verwandte haben ihn genommen und sie haben ihn immer wieder an dieses Tor gebracht. Kurz, also das war der Eingang zum Tempel sozusagen. Er sitzt dort in seinen Lumpen, denn so ein Mensch hatte keine Einnahmequelle. Er hatte nichts anderes als das, was seine Freunde oder Verwandte ihm gaben oder das, was er sich erbetteln konnte. Und du musst dir nun vorstellen, er sitzt da in seinen Lumpen, hat bestimmt nicht die neueste Kleidung gehabt, sitzt da, bettelt die Leute an und es wird gesagt, dass er an einem Tor abgesetzt wird, das allgemein die Schöne Pforte heißt. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und auf dieses Tor passt am besten die Beschreibung des sogenannten Nikanor-Tors. So heißt das. Vermutlich bestand es aus glänzendem korinthischem Erz. Es sah sehr hochwertig aus und war sehr kostbar. Und ich dachte mir, was für ein krasser Kontrast. Stell dir vor, hier wäre ein riesiges Tor, das komplett glänzt, korinthisches Erz. Und davor sitzt ein Mann in seinen Lumpen, der noch nie gehen konnte. Ich weiß nicht, wie seine Beine aussahen, wenn die noch nie bewegt wurden in seinem Leben. Und er sitzt, ein Mann, der in so einer Notlage ist, vor diesem Tor, das so kostbar ist. Und wer weiß, wie viel Geld man dafür zahlen müsste, für so ein Tor. Und ich dachte, was für ein Kontrast, oder? Ein Mann, der in so einer Not ist, dem es finanziell nicht gut geht, der abhängig ist von anderen Leuten, sitzt vor so einem Reichtum, vor so etwas Kostbarem. Was für ein Kontrast. Es gab kein organisiertes soziales Netz vom Staat, kein ALG 1, kein ALG 2, überhaupt keine Bezüge, die er bekommen könnte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als den Tag über sich dahin zu setzen und seine Hand aufzuhalten und zu sagen, bitte gib mir was. Bitte gib mir was, damit ich leben kann. Was für eine furchtbare Situation und was für eine Not. Lasst uns weiterlesen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Ich habe mir das mal so vor Augen vorgestellt. Im Laufe des Tages ging an diesem Gelähmten wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen wahrscheinlich vorbei. Alle Menschen oder viele Menschen aus dem Volk strömten in den Tempel. Sie wollten dort beten, sie wollten dort Gott begegnen. Der Tempel galt als Ort der besonderen Präsenz Gottes und da wollte man beten. Da wollte man Gott begegnen. Viele Menschen sind an ihm vorbeigegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass manche auf ihn geschaut haben und ihn vielleicht bemerkt haben und ihn dann weiter nicht mehr eines Blickes gewürdigt haben, einfach so schnell dran vorbei, vielleicht peinlich berührt oder so. Ich meine, ich kenne so Momente von mir selber und da bin ich nicht stolz drauf, aber in der Stadt, wenn Leute kommen und betteln und man ist gerade aber auf dem Weg und hat es vielleicht eilig, keine Ahnung. Manche sehen ihn und sind peinlich berührt, wollen einfach weg. Andere sehen ihn und ihr Herz wird ergriffen von Mitleid und sie entscheiden sich, ey, diese Person will ich unterstützen. Ich gebe ihm was, dass er leben kann, dass er sich irgendwie versorgen, über Wasser halten kann. Viele Menschen sind ihm vorbeigegangen. Unterschiedliche Emotionen hat das bestimmt ausgelöst, dieses Bild. Unterschiedliche Gedanken sind in den Menschen hochgeschossen, als sie diesen Mann gesehen haben in seiner Situation. Und auch Petrus und Johannes wurden auf ihn aufmerksam. Er machte sie auf sie aufmerksam. Er bat sie, hey, gebt mir was und bettelt sie an. Petrus geht zu ihm hin, zwei Männer stehen vor ihm und Petrus sagt zu ihm, sieh mich an. Ich weiß nicht, welche Körperhaltung der Mann angenommen hat, aber vielleicht hat er einfach ganz demütig nur seine Hand hochgehalten und die Menschen, die zu ihm kamen, nicht mal angesehen. Petrus sagt zu ihm, sieh mich an. Und wenn man so etwas hört, dann weckt das doch in einem Menschen eine Erwartung, oder? Die Erwartung, etwas zu bekommen. Hey, es laufen so viele Menschen an ihm vorbei und er sitzt dort und zwei halten bei ihm und sprechen ihn sogar an und sagen ihm, sieh uns an. Das weckt doch Erwartung. Denkt man, ja, endlich, es hat geklappt, ich krieg wieder was. Doch was dann geschieht, enttäuscht die Erwartung des Gelähmten und gleichzeitig wird sie mehr als erfüllt. Ich sage das nochmal. Er sieht Petrus und Johannes an und seine Erwartung wird enttäuscht und gleichzeitig wird sie mehr als erfüllt. Man könnte sich fragen, wie das? Wie haben Petrus und Johannes das hinbekommen? Lasst uns weiterlesen ab Vers 6. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er, gehend, hüpfend und gottlobend, mit ihnen in den Tempel. Petrus ergreift das Wort und gibt dem Mann nicht das, was er erwartet hatte. Er hatte Geld erwartet. Er ist da, um zu betteln, weil es ihm schlecht geht, weil er von Leuten Almosen bekommen möchte. Petrus gibt ihm nicht das, was er erwartet, sondern er gibt ihm etwas, was so viel kostbarer für sein Leben wurde. Petrus geht zu ihm und sagt, ich habe kein Geld. Vielleicht hatte er tatsächlich gar keins, meint er damit, er hatte bloß keins dabei. Aber er sagt, ich kann dir gerade nichts geben, also nicht das geben, was du erwartest, aber etwas anderes. Und ich finde das so interessant, dass er vom Geben spricht, als er diesen Mann packt und ihn aufrichtet und sagt, im Namen von Jesus Christus steh auf, sei geheilt, sei gesund. Er spricht vom Geben. Er bittet das nicht irgendwie, sondern er sagt, ich habe etwas. Etwas befindet sich in meinem Besitz. Ich weiß von der Kraft Gottes. Ich habe sie selber erlebt. Jetzt vor kurzem wurde ich erst mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da geht was. Ich habe gepredigt und 3000 Menschen haben sich bekehrt. Ich trage eine Hoffnung in mir. Ich trage einen Glauben in mir. Ich trage etwas in mir, das ich dir geben möchte. Und das ist Heilung, die von Gott kommt. Und dieser Glaube, der in ihm war, er hatte Taten zur Folge. Er sagte nicht, sei geheilt. Und dann ging er auf Abstand. Er geht zu diesem Mann hin. Er packt ihn am Arm. Und sagt, im Namen von Jesus Christus, steh auf und jetzt steh auch. Und der Mann tut das. Er steht auf. Auf wundersame Weise werden seine Knöchel fest, seine Beine bekommen Kraft, wie sie noch nie hatten. Und er kann gehen. Er tut vielleicht erste vorsichtige Schritte und merkt, das geht gut. Das geht gut. Wahnsinn. Endlich kann ich gehen. Die ersten Schritte, die dieser Mann überhaupt tut, ist, nachdem Petrus ihn aufrichtet. Und er fängt an zu hüpfen und zu springen und zu loben und er weiß, dass Gott ihn geheilt hat. Warum? Petrus hat es ihm gesagt. Petrus hat nicht gesagt, ich bin Apostel Petrus. Weißt du, was ich für ein vollmächtiger Mann bin? Ich habe letztens gepredigt, 3000 Menschen. Er sagt, im Namen von Jesus. Was bedeutet das? Im Namen von Jesus bedeutet, Petrus war sich bewusst, ich bin ein Gesandter von Jesus. Ich bin unterwegs im Auftrag von Jesus. Das, was ich tue, kann ich nur tun, weil es Jesus in meinem Leben gibt und nicht, weil ich Petrus so ein toller Hecht bin. Er weiß, dass es Jesus ist, der ihn dazu bevollmächtigt und er sagt ihm das. Und deswegen konnte auch der Gelähmte, als er aufgestanden ist und wieder gehen konnte, wusste genau, Wahnsinn, Gott hat an mir, Gott hat an meinem Leben ein riesiges, ein großartiges Wunder getan. Das war eine körperliche Heilung, die der Gelähmte erlebt hat. Und für ihn war das auch gleichzeitig der erste Schritt in eine geistliche Heilung. Denn es war damals so, dass gelähmte Leute in den Tempel nicht reingehen durften. Jetzt war er gesund. 40 Jahre wurde er dahin gebracht und abgesetzt vom Tempel und weiter durfte er nicht. War am Betteln und er konnte auch nicht, weil er nicht gehen konnte, in den Tempel hineingehen. Jetzt fängt er an zu hüpfen und Gott zu loben und ihn zu preisen und er schließt sich Petrus und Johannes an und sie gehen gemeinsam in den Tempel. In den Tempel, wo Gottes Präsenz ist, wo seine Gegenwart ist, wo er Gott erleben kann. Das war der Anfang seines geistlichen Lebens, wo er wieder vollkommen dazugehörte, zu der Gesellschaft, zu der Gemeinschaft. Was für ein Wunder. Und genau solche Geschichten, es gibt unzählige davon in der Bibel. Man hätte ganz viele andere nehmen können. Und ich denke mir, wow, Jesus, du bestätigst tatsächlich deine Verheißungen. Denn Jesus war nicht mehr da. Und es war nicht mehr Jesus, der dieses Wunder vollbracht hat. Bei Jesus haben sich so viele Menschen zusammen versammelt, als er da war, als er gesprochen hat, als er Menschen geheilt hat, als er Wunder getan hat. Und jetzt war es Petrus. Und dasselbe Bild geschieht. Die Menschen hören davon, die Menschen im Tempel und eine riesige Schar an Leuten versammelt sich um die beiden. Sie kriegen das mit. Hey, dieser Gelähmte, den kenne ich doch. Ich bin ein treuer Beter, ich komme hier oft her und den habe ich schon oft gesehen. Noch nie konnte der gehen, der saß doch immer da und hatte verkrüppelte Beine und der läuft jetzt hier rum? Wahnsinn! Was ist da geschehen? Und alle wollten es wissen. Sie haben sich alle um Petrus und Johannes versammelt. Und ich dachte mir, Gott, deine Verheißungen sind wirklich wahr. Sie wurden wahr im Leben von Petrus. Und ich dachte mir, wer war Petrus eigentlich? Ich will dir sagen, Petrus war ein Mensch wie du und ich. Petrus war ein Mensch wie du und ich. Er war kein besonders oder höher gestellte, außergewöhnliche Persönlichkeit. Er war ein einfacher Mensch. Von Beruf war er Fischer. Er war ganz normal, so wie du und ich. Ja, in der Bibel lesen wir davon, dass er sehr temperamentvoll war, sehr energisch, sehr impulsiv und so ein Hau-drauf-Typ. Manchmal hatte er auch eine große Klappe gehabt, aber im Grunde war er so wie du und ich. Und bevor Jesus gekreuzigt wurde, hatte Petrus ihn verraten. Und ich denke mir, Jesus, und so einen Menschen gebrauchst du? Denselben Jesus, den er verraten hatte, auf dessen Namen hatte er sich berufen, als er den Kranken aufgehoben hat. Derselbe Jesus, wo er gesagt hat, im Namen von Jesus, diesen Jesus hat er einige Zeit vorher dreimal verraten gehabt. Weißt du, Petrus war ein normaler Mensch. Er war ein Mensch, der Zweifel, Ängste, Versagen, Kämpfe und so weiter kannte. Er war so wie du und ich. Und dennoch gebrauchte Gott ihn, um einem Menschen körperliche und damit schließlich auch geistliche Heilung zu geben. Ein Mensch wie du und ich. Nachdem wir uns nun diese Heilungserzählung etwas genauer angesehen haben und auch festgestellt haben, es lag gar nicht an Petrus, überhaupt nicht an Petrus. Er war niemand Besonderes und auch Petrus war das bewusst, weil er sagte, im Namen von Jesus tue ich das. Und dieser Mensch wurde gesund. Nachdem wir uns das angesehen haben, darfst du mit Recht die Frage stellen, okay, Hauptpraktikant Marc, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was soll mir das sagen? Ist ja nett, dass da so eine nette Geschichte in der Bibel steht und dass das da so passiert ist. Und ja, super, dass der Gelähmte laufen konnte und nicht mehr so abhängig war. Hammer. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich will es dir sagen. Als ich so über die Geschichte nachdachte, dachte ich mir, seitdem diese Geschichte aufgeschrieben wurde und geschehen ist, hat sich Gott sei Dank in der Medizin zum Beispiel sehr, sehr viel getan. Unsere Ärzte heute, sie haben eine Menge drauf. Sie können vieles wieder in Ordnung bringen. Noch immer nicht alles, gar keine Frage, aber es hat sich Gott sei Dank viel getan. Und so einem gelähmten Mann könnte man heute ganz anders helfen, oder? Als es noch vor 2000 Jahren möglich war. Und dennoch kommt auch die Medizin an ihre Grenzen. wo sie Krankheiten nicht behandeln kann, wo Menschen nicht gesund werden. Die Medizin hat nicht die Lösung auf alle körperlichen Gebrechen, die der Mensch so haben kann. Ich bin dankbar für all das, was es gibt, für die guten Ärzte, die wir haben, für die medizinische Versorgung. Aber auch das kommt alles an seine Grenzen. Und als ich über den Gelähmten nachdachte, das ist nicht so, dass das Bild unserer Städte oder dass überall in der Stadt Gelähmte sitzen. So. Aber ich dachte mir, ich glaube, in unserer heutigen Zeit haben wir dennoch immer noch Gelähmte. Vielleicht nicht gelähmt am Körper, vielleicht nicht physisch, vielleicht nicht an den Beinen, nicht an den Armen. Vielleicht gibt es da andere Dinge, aber dennoch glaube ich, dass wir in einer Gesellschaft stecken, wo sehr, sehr viele Menschen psychisch gelähmt sind, geistlich gelähmt sind, wo ihre Gedankenwelt sie lähmt, ein Leben zu leben, das Gott sich für sie erdacht hat. Selbstzweifel, Anklage, Verleumdung, was auch immer. Menschen, die innerlich, die geistig und geistlich gelähmt sind, sich vielleicht auch zudröhnen mit irgendwelchem esoterischen Kram, sie sind auf der Suche nach der Wahrheit, aber im Grunde sind sie gelähmt und können nicht aus eigener Kraft. Und ich dachte mir, dafür gibt es noch keine Medizin, die wir den Leuten verabreichen können. Aber wir kennen einen Gott, der diese Menschen heilen kann. Amen. Einen Gott, der freisetzen kann und der Heilung geben kann. Es ist notwendig, dass Gott Menschen auch heute noch heilt. Das will ich dir sagen. Diese Geschichte, die Heilung, die im Namen von Jesus und durch Petrus geschehen ist, sie demonstriert uns ja, dass die Verheißung, die Jesus gegeben hat, und ich erinnere dich, sie ist dir gegeben und sie ist mir gegeben, dass sie immer noch wahr ist und dass Gott sich dazustellt und dass Gott auch heute noch Menschen heilt. Manche mögen äußerlich am Körper krank sein, und von vielen, vielen weiß ich, dass sie es innerlich sind. Es braucht Hilfe. Und vielleicht braucht es genau deine Hilfe, dass du dich gebrauchen lässt von Gott und sagst, Gott, ich will glauben für ein Wunder. Ich will glauben, dass Menschen frei werden können. Und ich will Glauben haben, so wie Petrus ihn hatte. Ich will hingehen zu den Menschen, ich will ihnen die Hände auflegen und ich will erwarten, dass es geschieht. Ich will tätig werden. Und ich glaube, dazu ist diese Geschichte aufgeschrieben in der Bibel. Dass du und ich, dass wir neu ermutigt werden, genau das zu tun, so wie Petrus es tat. Und ich habe einen Satz aufgeschrieben. Ich möchte, dass der sich so einbrennt in mir, diese Predigt genauso zu mir. Lasst uns aufhören, uns zu wundern und anfangen, Wunder weiterzugeben. Lasst uns aufhören, uns zu wundern. Ja Gott, warum tust du es irgendwie nicht mehr so? Warum geschehen die Wunder vielleicht in Afrika und in Ägypten und sonst wo, aber warum erleben wir davon nichts mehr? Lasst uns doch mal aufhören, uns zu wundern und anfangen, Wunder weiterzugeben, so wie Petrus es tat. Du bist jemand, der Heilung hineinbringen kann in zerbrochene Familien, in kaputte Situationen, in das Leben von Menschen. Gott hat dich zum Hoffnungsträger gemacht in dem Moment, als du gesagt hast, Jesus, mein Leben, es gehört dir, dir folge ich nach. Seine Kraft, sie lebt in dir. Lasst uns aufhören, uns zu wundern und anfangen, Wunder weiterzugeben. Vielleicht müssen wir nicht starten im McDonald's mit den 5 Big Macs und 2 Cheeseburgern oder was auch immer du gerne isst, aber vielleicht können wir im Kleinen starten, dass du vielleicht auf einen Bruder, auf eine Schwester zugehst und sagst, hey, ich habe gesehen, du hältst dir den Kopf, ja? Darf ich für dich beten? Darf ich dir die Hand auflegen und Gott bitten, dass er dich anrührt, dass der Schmerz deinen Körper verlässt? Tu das. Sei ermutigt. Lass deinen Glauben Handlungen folgen. Stell dir doch mal vor, wir würden unsere Menschenfurcht und unsere Bedenken ablegen und es tatsächlich wagen, für Menschen um Heilung zu beten. Stell dir vor, wir wären als Gemeinde auch in dieser Hinsicht gemeinsam unterwegs und Gott würde hier Menschen anrühren und sie körperlich, psychisch und geistlich gesund machen. Stell dir vor, wir würden dafür bekannt werden, dass Gott hier am Werk ist und Wunder geschehen. Das wäre doch großartig, oder? Ich will dich ermutigen, wieder neu zu erwarten, dass Gott durch dich Wunder tun kann. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Das singen wir so oft hier in einem Lied. Lasst uns das glauben, lasst uns das mit dem Mund bekennen, aber lasst es uns auch erwarten und tun. Amen. Ich will dich ermutigen, dass du in der kommenden Zeit deine Augen offen hältst. Gott, wo hältst du vielleicht ein Wunder bereit? Wo kann ich für jemanden beten? Wo kann ich jemanden segnen? Wo kann ich einer Person eine Hilfe sein, Wo kann ich ihr helfen, ihr Gelähmtsein loszuwerden? Gott kann und Gott will und er wird es durch dich tun. Im Grunde hat diese Predigt nur ein einziges Ziel. Ich möchte dich und mich heute Morgen herausfordern und gleichzeitig ermutigen. Hab Glauben. Hab Glauben, hör auf dich zu wundern und fange an, mit Wundern Gottes zu rechnen. Er hat es verheißen und er wird es auch tun. Amen. Amen. Ich möchte uns einladen, kommt, wir stehen doch mal gemeinsam auf. Ich möchte den Segen Gottes über uns aussprechen, dass Gott uns Kühnheit gibt und Mut gibt, an dem Beispiel von Petrus in unserem Leben an anderen zu handeln. Gott, du bist so gut und wir glauben an dein Wort, es ist die Wahrheit. Und dein Wort ist aufgeschrieben und es ist die Kraft Gottes, die wir erlebt haben in unserem Leben. Und diese Kraft, die soll durch unser Leben in das Leben von anderen fließen. Herr, hier stehen wir und wir wollen dir bekennen, wir hatten oft Menschenfurcht. Oft haben wir uns nicht getraut und das Wunder haben wir verpasst. Aber Herr, wir entscheiden uns gemeinsam. Wir wollen uns gebrauchen lassen von dir. Du bist der Gott, der Wunder tut. Wir wollen Kühnheit haben und Mut haben, für Menschen zu beten und zu erwarten, dass unser Glaube belohnt wird und du Menschen heilst, Herr. Danke, dass du deine Verheißung gegeben hast und du dich dazu stellst. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist unser Gott. Und wir alle sagen Amen. Amen.